HR2 Kultur zum Nachhören. Hörbuchzeit.
Wir kommen jetzt zu einem sehr speziellen Hörbuch, das den dritten Platz der HR2 Hörbuchbestenliste Juni belegt. Junichiro Tanisaki, der Schlüssel. Junichiro Tanisaki war ein japanischer Autor aus der Vorzeit von Haruki Murakami. 1965 ist er gestorben, hat ein umfangreiches Werk hinterlassen mit Romanen, Dramen und Essays, Titel wie Lob des Schattens oder Liebe und Sinnlichkeit. Und er gehört mit zu jenen Autoren, die immer mal wieder für den Literaturnobelpreis gehandelt wurden, ihn dann aber doch nicht bekamen. Dorothee Meyer-Karwick, der Roman aus dem Jahr 1956 gilt als Klassiker der erotischen Literatur. Das klingt ja schon mal verheißungsvoll. Erzählen Sie uns mehr über den Inhalt.
Ja, es geht hier um ein japanisches Ehepaar. Die Ehe wurde vor 20 Jahren arrangiert. Ein älterer Professor hat eine 11 Jahre jüngere Frau geheiratet. Er ist sehr besessen von ihr und würde gern mit ihr über Sex reden. Aber sie will nicht. Das ist ihr irgendwie peinlich. Und daher schreibt er jetzt Tagebuch und hofft, dass sie es dann findet und auch liest. Und dazu hören wir jetzt gleich sofort mal einen kurzen Ausschnitt aus dem Anfang. Es liest Moritz Stöppel.
Ob meine Frau dieses Tagebuch nun liest oder nicht, von jetzt an werde ich so tun, als läse sie es und es in dem Bewusstsein führen, indirekt mit ihr zu sprechen. Dass ich sie über alles und von ganzem Herzen liebe, habe ich schon öfter geschrieben. Und sie weiß auch, glaube ich, dass dem wirklich so ist. Im körperlichen Verlangen kann ich mich allerdings nicht mit ihr messen. Ich werde dieses Jahr 56, sie wohl 45, bin also in einem Alter, in dem man noch einigermaßen bei Kräften ist, werde bei der bewussten Sache aber schnell müde. Ehrlich gesagt, genügt es mir einmal die Woche oder eher einmal alle 10 Tage. Sie dagegen hat, das ganz offen zu schreiben oder auszusprechen, verabscheut sie am meisten, trotz ihrer eher zarten Konstitution und ihres schwachen Herzens, ein geradezu krankhaftes Verlangen. Genau das ist es, was mir jetzt zu schaffen macht und mich wirklich beunruhigt, dass ich ihr gegenüber meine Pflichten als Ehemann nicht erfüllen kann, ist unverzeihlich. Aber wenn sie sich, um diesem Mangel abzuhelfen, einem nur einmal angenommen, wenn ich das sage, wird sie sich aufregen, hältst du mich wirklich für ein so loses Frauenzimmer? Wenn sie sich rein hypothetisch, also einem anderen Mann zuwendete, ich könnte es nicht ertragen.
Ja, also da gibt es ein Problem. Und was der Ehemann zu Anfang nicht weiß, auch sie schreibt Tagebuch und beschreibt darin ihre Sicht auf ihre Ehe. Es liest Therese Hämer.
Dass ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, selber Tagebuch zu führen, liegt in erster Linie an der Genugtuung zu wissen, wo sein Tagebuch liegt. Wohingegen er nicht einmal weiß, dass ich eines führe. Eine Genugtuung, die mir nahezu diebische Freude bereitet. Vorgestern vollzogen wir den Neujahrsakt. Ah, so etwas zu Papier zu bringen, treibt mir die Schamesröte ins Gesicht. Der Weise bleibt sich gerecht, auch wenn er für sich ist, pflegte mein seliger Vater zu sagen. Wenn er wüsste, dass ich so etwas aufschreibe, würde er sich im Grabe umdrehen. Mein Mann kam wie immer zum Höhepunkt und ich wie immer zu kurz. Die Stimmung danach war unerträglich. Mein Mann schämt sich für seine mangelnde Ausdauer und entschuldigt sich jedes Mal dafür. Gleichzeitig wirft er mir vor, ich sei kalt. Dieses Kalt bedeutet ihm zufolge, dass ich zwar ein Ausbund an Energie sei, in der Beziehung krankhaft vital, die Sache aber zu geschäftsmäßig, zu normal, zu orthodox, kurzum, zu variationslos angehe. Ich, die ich in jeder Beziehung passiv und zurückhaltend sei, nur in dieser Sache nicht, sei ihm in den vergangenen 20 Jahren immer nur nach demselben Schema, immer nur in derselben Stellung begegnet. Das hält ihn allerdings nicht davon ab, meine diesbezüglichen stummen Angebote stets anzunehmen, immer sogleich zu erahnen, was ich will. Oder ist das nur eine Folge seiner ständigen Angst vor meinen allzu häufigen Forderungen? Ich sei pragmatisch und gefühllos. Er sagt, du liebst mich nicht einmal halb so viel wie ich dich. Er sei für mich nicht mehr als eine Notwendigkeit. eine, wenn auch nur unvollkommene Notwendigkeit. Wenn ich ihn wirklich liebte, könnte ich doch mehr Leidenschaft zeigen und seinen wie auch immer gearteten Wünschen nachkommen. Er sagt, die Schuld dafür, dass er mich nicht befriedige, läge zur Hälfte bei mir.
Also es sieht nach keiner guten Ehe aus. Also sie hat zwar ein großes sexuelles Bedürfnis, aber fühlt sich von ihm nicht wirklich angezogen. Er findet sie hocherotisch, aber kann nicht mehr so, wie er eigentlich will. Und er lässt sich deswegen Hormonpräparate vom Arzt verschreiben, nimmt dabei dummerweise auch ein bisschen mehr als vorgesehen. Und zusätzlich versucht er, sich durch Eifersucht zu stimulieren. Da gibt es nämlich einen jungen Mann, Kimara, eigentlich als Ehemann der gemeinsamen Tochter vorgesehen, der interessiert sich aber mehr für die Mutter und sie sich dann auch für ihn. Und der Ehemann, also der Professor, fördert dies zu Anfang. Beispielsweise stellt er, wenn sie schläft, Aktfotos von ihr her und gibt sie dann diesem jungen Mann zum Entwickeln. Also damals wurden Fotos ja noch entwickelt. Das ist ein, naja, würde ich sagen, durchaus merkwürdiges Verhalten, aber es scheint zu wirken. Irgendwann weiß der Ehemann dann allerdings auch nicht mehr, ob es zu gut wirkt, das heißt, ob der junge Mann und die Ehefrau nicht wirklich auch ein Verhältnis miteinander angefangen haben.
Also nicht nur an den Fotos, die man damals noch entwickelte, merkt man, dass der Roman doch etwas älter ist, mehr als 60 Jahre. Auch an ein paar Formulierungen mit den Pflichten als Ehemann, das sagt man heute auch nicht mehr. Kann man ihm denn trotzdem noch gespannt folgen oder wirkt er dann doch schon ein bisschen angestaubt?
Ja, wirkt schon ein bisschen historisch. Also da gibt's dann auch noch so Begrifflichkeiten wie Prüderie oder Mannstoll. Die sind ja zum Glück aus unserem Sprachgebrauch verschwunden. Aber was ich weiterhin fesselnd finde, diesen Roman bis heute sehr hörenswert macht, das ist diese Psychoschlacht eines Paares. Das ist ja wirklich eine verhängnisvolle Beziehung. Er ist von Anfang an von ihrer Schönheit so fasziniert, aber durchaus wenig interessiert an ihren Gedanken, an ihren Gefühlen oder an ihrem Wesen. Und sie hat sich von den Eltern zur Ehe überreden lassen, fühlt sich aber regelrecht abgestoßen von ihm. Und das ist für beide furchtbar. Und da leidet man schon auch mit. Sie flüchtet sich dann in den Alkohol. Er nutzt das aus und vergewaltigt sie dann sogar, als sie bewusstlos ist, was man damals auch gar nicht so nannte. Man merkt, so beide sind gefangen in ihren gesellschaftlichen Vorstellungen. Das ist durchaus tragisch und man spürt diese Seelenqualen, die beide durchleben.
Das ist jetzt interessant, dass es also eine tragische Note hat und vielleicht sogar einen tragischen Grund und Boden. Bei den eben empfangenen Höreindrücken hätte ich gedacht, naja, das ist ja doch eher auf die leichte Art, wird das hier vermittelt werden, denn die beiden Sprecher ihrer Aufgabe und auch den Stimmungen dieses Romans gerecht.
Also ich finde Moritz Stöppel schon als alternder Professor gefällt er mir sehr gut. Also zuerst versucht er so ganz gewieft seine Ehefrau durch diese Tagebucheinträge zu beeinflussen. Er hat sich so regelrecht einen Schlachtplan ausgeheckt und später merkt man dann schon, wie er leidet. Da weiß er denn nämlich nicht mehr so genau, wie weit seine Frau geht, die sich nun regelmäßig mit dem jungen Mann trifft.
Therese Hämer ist die Sprecherin der Ehefrau, wirkte eigentlich jetzt sehr jung, vielleicht sogar noch jünger als die Mitte 40, die sie ist.
Ja, auch vom Alter her fand ich sie schon durchaus passend, aber ich habe mich bei ihr durchaus gefragt, ob sie nicht gerade zu Anfang schon zu forsch und selbstbewusst klingt. Also eigentlich finde ich, macht diese Frau eine Entwicklung durch. Es ist ja eine Frau, die, so heißt es in dem Roman, in eine der ältesten Familien Kyotos hineingeboren wurde und in einer feudalen Atmosphäre erzogen wurde. Und Moral und Tradition gebieten es ihr ja, den Ehemann zu lieben und ihm zu dienen, obwohl sie ihn körperlich ablehnt. Das heißt, zu Anfang ist sie eher so in so einer Dulderposition. Dann verändert sie sich, wird selbstbewusster. Und diesen selbstbewussten Zustand, den nehme ich Therese Hämer durchaus ab. Aber die Entwicklung dorthin spüre ich nicht so sehr in der Lesung. Das ist durchaus ein kleines Manko. Darüber hinaus ist es aber ein wirklich spannender psychologischer Roman, den man sich bis heute sehr gut anhören kann. Und zwar wirklich eher anhören als lesen, da durch diese verteilten Rollen mit Sprecher und Sprecherinnen das Ganze schon sehr lebendig wirkt.
Und so ist es zu verstehen, dass er auf den dritten Platz der aktuellen HR2-Hörbuchbestenliste, also Juni, gewählt worden ist. Junichiro Tanisaki, Der Schlüssel, Mit den Sprechern Therese Hämer und Moritz Stöpel. 4 CDs umfasst dieses Hörbuch. Das bedeutet 4 Stunden 47 Minuten Hörzeit. Und zum Preis von 22 Euro ist dieses Hörbuch bei dem Verlag der Divan erschienen.